Ich lese Matthäus 2, die Verse 1 bis 11. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind, und wenn ihr es gefunden habt, dann kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da kommen weise Männer nach einer langen Reise an ihr Ziel. Sie finden den neugeborenen König in Jesus. Sie finden den Herrn der Welt, der auf einmal vor ihnen liegt in einer Futterkrippe. Eigentlich, wenn ich mir die Szene so vorstelle, passen die schlauen Astrologen aus der Oberschicht überhaupt nicht in diese Krippenszene hinein. In so einer Umgebung, da hätten sie sich eigentlich sonst gar nicht auf. Und in so einer Umgebung, in dem kleinen Dorf, da haben sie das auch gar nicht erwartet, dass sie da das Königskind finden. Aber jetzt sind sie da. Jetzt sind sie im Stall. Und was tun sie da? Sie beugen sich zu Boden. Sie gehen auf ihre Knie. Sie machen sich ganz klein. Die großen, weisen Männer machen sich ganz klein vor diesem Baby und sie beten Jesus an. Wir können da ein bisschen dran anknüpfen an das, was wir gestern gehört haben. Da haben wir es ja auch schon von der Anbetung gehabt. Da haben wir gehört, dass die Hirten gekommen sind und dass sie anbetend vor der Krippe gestanden sind, weil sie staunend waren, weil sie gar nicht anders konnten, als anbeten zu stehen, gell? Da haben wir gehört, wie Anbetung und Staunen zusammenhängen und dass Anbetung aus dem Staunen kommt. Oder im besten Fall aus dem Staunen kommt. Und auch heute stehen wieder Leute da vor der Krippe, die anbeten. Auch heute soll es ein bisschen um die Anbetung gehen, aber auch um einen Ausdruck, um eine Form der Anbetung. Ich bete dich an, das ist der Refrain, den unser virtueller Chor in der neuen Version von dem Paul-Gerhardt-Klassiker Ich stehe an deiner Krippe hier immer wieder singt. Ich bete dich an, das ist der Kern von diesem Lied. Ich bete dich an, weil ich nicht anders kann. Auch in dem Lied kommen Geschenke vor. Ein bisschen so ähnlich wie in der Geschichte. Es ist nicht Gold und Weihrauch und Myrrhe, was der Paul Gerhardt in seinem Lied da uns, wenn er wo uns mit an die Krippe nimmt, als Geschenke ablegen lässt. Wir hören da andere Geschenke. Wir hören das Lied jetzt gleich nochmal an. Wir haben es gestern schon gehört, aber weil es so schön war, hören wir es heute nochmal. Und vielleicht achten wir heute mal drauf, welche Geschenke da kommen, was der Paul Gerhardt uns vorschlägt, was wir beim Weg an die Krippe, wenn wir an die Krippe kommen, vor Jesus ablegen sollen. Nochmal unser virtueller Chor zum Genießen und zum Zuhören.
Jesus, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, erzähl und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl
sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich am Beten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär, und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich bitte dich an,
ich bitte dich an,
weil ich nicht anders kann.
Ich
bitte dich an,
oh Jesus, du mein Leben.
Ich bete dich an, weil ich nicht anders kann. Du bist mein Leben. Das ist das Anbetungslied, was der Paul Gerhardt geschrieben hat, was wir jetzt in der modernen Form gehört haben. Wir haben das gestern schon gehört. Aus dem Staunen kommt die Anbetung. Die Größe, die Bedeutung des Kindes zu erkennen, das führt in die Anbetung ganz automatisch. Und sie drückt sich aus, die Anbetung, in Geschenken. Und vielleicht habt ihr es gehört, als ihr drauf geachtet habt, was die Geschenke sind in dem Lied. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, sagte Paul Gerhardt. Nimm das hin, was mich ausmacht. Mein Herz, meine Seele, mein Mut. Nimm das hin. So fängt dieser, das war im ersten Vers zu hören gerade. Hingabe ist eine Form, in der Anbetung sichtbar wird. Wenn jemand das hingeben kann, dann drückt er seine Anbetung aus. So tun es die Weisen ja, die aus dem Morgenland kommen und die ihre Schätze mitbringen und die ihre Hingabe oder ihre Anbetung ausdrücken in dem, was sie hingeben, was sie dem Jesuskind bringen. Ich glaube allerdings, dass bei der Hingabe noch was Zweites Gutes dabei ist, nämlich man tut damit nicht nur demjenigen gut, den man anbeten möchte, dem was geben möchte, dem was zeigen möchte, also in der Geschichte dem Kind in der Krippe, dem Jesuskind. Bei der Hingabe passiert auch was mit einem selber. Man bekommt nämlich, wenn man Hingabe lebt, offene Hände. Man bekommt Raum, man bekommt Möglichkeit, dass man selber was empfangen kann, dass man was annehmen kann. Und auch das ist ein Element von Anbetung, was ich mit uns heute ein bisschen in den Blick nehmen will. Wenn wir Hingabe leben, können wir auch was annehmen, was fassen. Wer sich hingibt, der ist nicht mehr von sich selber oder von anderen Dingen gefüllt, ausgefüllt, sondern der wird freier, der bekommt Raum, den er neu füllen lassen kann. Das macht Hingabe möglich. Und genau davon erzählte Paul Gerhard dann ja auch in seinem Lied ein bisschen ausführlicher. Es ist der Gedanke, den er da so weiterführt. Im zweiten Vers haben wir das gehört, wo er formuliert, oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich habe jetzt was hingegeben, ich möchte dich jetzt fassen, ich möchte was aufnehmen, aber ich merke, Gott, du bist eigentlich viel zu groß für mich. Mein Sinn, mein Verstand, mein Denken müssten eigentlich wie ein tiefer Abgrund sein, um dich zu fassen. Also wie der Marianengraben vielleicht oder noch viel tiefer. Oder meine Seele, die müsste wie ein großes Meer sein, so wie der Pazifik und noch größer. Oder wie das Universum und noch größer, um dich zu fassen. So wie der größte Datenspeicher, die 120 Petabyte oder noch größer. Und trotzdem könnte dich nicht fassen. Eigentlich ein interessanter Wunsch, den der Paul Gerhard da in dieses Lied eingebaut hat. Dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich möchte dich fassen. Gott ist aber groß und unfassbar. Er übertrifft alles und meine Möglichkeiten übertrifft er bei weitem. Und es steckt in diesem Lied, in dem kleinen Wörtchen wer drin. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre. Das ist Konjunktiv. Das heißt, mein Sinn ist eben nicht abgrundtief. Wenn ich in mein Leben gucke, mein Sinn und Verstand ist nicht abgrundtief. Und meine Seele ist auch nicht ozeanweit. Wenn ich Gott erfassen will, dann komme ich irgendwann an meine Grenzen und merke, ich bin zu klein, um Gott zu erfassen. Vielleicht ist das so ein kleiner, tragischer Moment in diesem Lied, dass man das merkt, ich kann ihn gar nicht erfassen, weil er viel zu groß für mich ist. Und die Erkenntnis gehört auch zur Anbetung. Auch der sich absolut hingibt, der wird Gott nicht erfassen können, weil Gott alles übertrifft. Wenn man das erkennt, dann kann man eigentlich nur demütig werden. Und genau in der demütigen Haltung, in dieser Einsicht, in diesem Erkennen, dass er selber begrenzt ist, dass er eigentlich viel größer sein müsste, um Gott zu erfassen, macht Paul Gerhard in seinem Lied weiter. Denn jetzt wird die Bitte ein bisschen bescheidener. Und ich finde es ganz spannend, was der da so macht in seinem Lied. Da sagt er nämlich weiter, eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. Das ist seine Bitte. Und dann sagt er, so lass mich doch dein Kripplein sein. Komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Oder im Originaltext, das haben die ein bisschen verändert in der modernen Fassung, im Originaltext heißt es, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Leg dich selber bei mir ein. Der Paul Gerhard, der gerade noch geschrieben hat, eigentlich müsste meine Seele ozeanweit sein, mein Sinn abgrundtief sein, der erkannt hat, eigentlich kann nichts Gott fassen, der entdeckt, dass es im Stall von Bethlehem doch etwas gibt, das Gott fassen kann. Weil sich nämlich Gott in dieser Stallszene so klein macht, dass man ihn fassen kann. In dem Baby Jesus Christus ist die ganze Gottheit da und sie wird gefasst, sie wird umfasst von der kleinen Futterkrippe. Die ist das, was Jesus umfassen kann. Die ist das, was Jesus aufnehmen kann. Die hat das Fassungsvermögen für Gott in seiner ganzen Größe. Weil Jesus Gott ist in seiner ganzen Größe. Und deshalb kommt Paul Gerhard von dem Gedanken, eigentlich müsste ich in ozeanweiten eine Seele haben oder einen abgrundtiefen Verstand. Das reicht alles gar nicht, aber in der Krippe finde ich, was das Gott umfasst. Deshalb kommt er zu der Bitte, lass mich doch dein Kripplein sein. Mehr brauche ich gar nicht sein als diese Krippe. Wenn ich so bin wie die Krippe im Stall von Bethlehem, dann habe ich Gott in mir aufgenommen. Wenn ich Jesus in mir aufnehme, dann habe ich den ganzen Gott in meinem Leben. Dann umfasse ich ihn ganz. Das ist keine hochmütige Bitte, die sich selber groß macht oder aufblustern möchte oder die sich für größer als Gott hält, sondern es ist eine demütig formulierte Bitte, die aus der Erkenntnis kommt, eigentlich ist alles zu groß an Gott für mich. Aber es ist eine Bitte, die aus der Anbetung kommt und die vom Blick in die Krippe oder in den Stall herkommt. Die Gott den Größten preist und trotzdem sieht, es gibt was diesen Gott, der sich so klein macht, dass wir ihn fassen können, aufnimmt. Eine demütige Anbetung ist eine Anbetung, die sagt, ich will Krippe sein. Und ich will mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie das denn gehen kann. Oder was heißt es denn, Krippe zu sein für mich? Wenn ich die Bitte aufnehme von Paul Gerhard, lass mich doch dein Kripplein sein. Was könnte es für mich bedeuten oder für dich auch? Ich habe 5 Vorschläge, was das bedeuten könnte. Das Erste, was mir immer auffällt, wenn ich solche Krippenszenen angucke, wir haben ja gerade auch schon ein paar auf unserer Homepage, wir sammeln ja gerade ein bisschen Krippenbilder und es gibt da so eine kleine Galerie, ich glaube 27 Bilder sind es im Moment mit verschiedenen Krippen. Und das Erste, was mir auffällt bei den ganz verschiedenen Krippen, ist meistens das, die Krippe, die ist eigentlich was relativ Unspektakuläres meistens. Also die ist einfach gebaut. Das ist ganz selten ein künstlerisch filigran geschnitztes Nobelmöbelstück. Sondern es ist meistens was ganz einfach zusammengezimmert daherkommt. Fast schon improvisiert. Und so muss es auch sein in der Krippe. Das Bild ist klar, das Einfache an der Krippe macht deutlich, dass Gott ins Allereinfachste kommt. Und so ist es eben auch für uns. Wenn wir Kripplein sein wollen, dann dürfen wir ganz einfach sein. Gott kommt nicht mit hohen Ansprüchen an uns, dass wir uns erstmal auf Hochglanz polieren müssen oder ein besonders feines Exemplar darstellen müssen. Ich muss nicht erst besonders gut werden. Ich darf auf ganz wackeligen Füßen stehen, wenn ich Kripplein bin und wenn ich Jesus in mir aufnehme. Ich muss keine Angst haben, dass ich zusammenbreche, wenn ich den Glauben an Jesus Christus in mich aufnehme. Jesus ist keine Last für mich, die mir zu schwer ist. Er ist leicht. Ich darf so sein, wie ich bin. In aller Vorläufigkeit, in aller Wackeligkeit. Ich finde es was Schönes, dass dieses Kripple in diesem Stall meistens einfach ist. In Bethlehem, in diesem Stall, da legt man den, der später von sich sagen wird, ich bin das Brot des Lebens. Den legt man eben nicht auf gold umrandete Teller oder auf das Edelservice, das man aus der Vitrine erstmal rausholen muss, weil es besondere Gäste vorbehalten ist, sondern den, der sagt, ich bin das Brot des Lebens, legt man in einen Trog, aus dem sonst Tiere fressen. Ins Allereinfachste hinein, ins ganz Normale. Da kann man ihn fassen. Und wenn wir die Bitte aufnehmen von Paul Gerhard, lass mich doch dein Kripplein sein, dann können wir uns das zusprechen lassen, als Entlastung im Alltäglichen unseres Lebens, im Wackeligen unseres Lebens, im Provisorischen unseres Lebens, da fassen wir Jesus, da haben wir das Fassungsvermögen, das Gott aufnehmen kann. Nicht im Besonderen, im Kleinen, im Normalen. Das ist mein erster Gedanke. Wir müssen gar nichts Besonderes sein. Wir dürfen wackelig sein. Mein zweiter Gedanke ist, wenn man jetzt so eine Krippe aufbaut, wahrscheinlich haben manche von euch jetzt in den letzten Tagen ja auch daheim ihre Krippe aufgebaut. Manchmal stellt man die auch ganz neu. Man überlegt sich jetzt, wie gestaltet man die dieses Jahr? Man hat ja die gleichen Figuren meistens, aber vielleicht baut man es manchmal ein bisschen anders hin, baut es ein bisschen anders zusammen. Wo baut man denn die Krippe hin? Also wenn man sich überlegt, wo stelle ich denn die Krippe hin? Meistens kommt sie in die Mitte. Die Krippe gehört ins Zentrum von der Stallszene, weil Jesus das Zentrum ist. Man stellt die Krippe nicht irgendwie hinter der Ochse, wo man sie kaum sieht. Man stellt sie nicht irgendwo weit weg, sondern sie ist das Zentrum von der Stallszene. Und meistens sogar der Mittelpunkt, auf den sich ja alles hin ausrichtet. Das ist die Krippe. Wenn wir wie ein Kripplein sind, dann stellen wir Jesus auch ins Zentrum unseres Lebens. Dann platzieren wir nicht irgendwo hinter anderen Dingen, in der zweiten Reihe, im dritten Glied, hinter anderen Sachen, die uns wichtiger sind, sondern wir stellen ihn ins Zentrum. Das heißt nicht, dass wir deshalb alles andere rausschmeißen müssen aus unserem Leben. Ist bei der Stallszene ja auch nicht so. Da gibt's viele andere Sachen, die man da auch noch mit drum rumbauen kann, die schön sind, die dem Ganzen auch einen Rahmen geben. Aber die Mitte ist die Krippe. Und so kann es in unserem Leben auch sein. Neben vielen Dingen, die Jesus den Rahmen geben, soll er die Mitte sein. Und es ist eine ganz bewusste Entscheidung, wo man Jesus platziert in seinem Leben. Ob ich ihn hinter dem, was mir sonst wichtig erscheint, Fußball, Fitnesstraining, Arbeit, Familie, die Ämter, die ich so habe oder was so in meinem Leben in die Mitte drängt, ob ich ihn dahinter verstecke, ob ich ihn abschiebe, das wäre, glaube ich, keine sinnvolle Stallszene. Die Krippe gehört ins Zentrum. Und jetzt kann man sich mal fragen, wie mache ich das in meinem Leben? Wie stelle ich Jesus ins Zentrum? Was brauche ich für mich, dass er das Zentrum ist? Brauche ich regelmäßige Formen? Brauche ich Traditionen? Brauche ich das Bibellesen, das in meinem Tagesablauf einen festen Platz hat, dort ins Zentrum rückt? Überleg dir mal für dich ganz persönlich, wie stelle ich eigentlich Jesus ins Zentrum meines Lebens? Wie stelle ich ihn ins Verhältnis von allen anderen Dingen, die sonst mein Leben ausmachen? Und ich schließe da mit meinem dritten Gedanken ein bisschen dran an. Wenn ich mir vorstelle, der Josef kommt da in diesen Stall, ich weiß gar nicht, ob die Krippe von vornherein bereit war, ob die schon so richtig fertig gestaltet war. Wenn wir so eine Krippe aufbauen, dann ist sie ja meistens schon fertig irgendwie. Da ist schon das Stroh drin, da ist alles schon hintrapiert. Vielleicht bei dir auch nicht. Vielleicht musst du auch die Krippe erst, wenn du sie irgendwo aufbewahrst, wo du noch andere Sachen reingepackt hast, vielleicht auch erst wieder leeren, deine Krippe. Vielleicht hat der Josef das so ähnlich machen müssen, ja, dass er erstmal diesen Futtertrog erstmal frei machen musste, dass da Jesus Platz da drin findet. Auch das kann man sich ja mal überlegen. Wenn ich Kripplein sein will, in eine volle Krippe, passt ein Jesuskind nicht hinein. Man könnte sich ja mal überlegen, was ist eigentlich zu sperrig in meinem Leben? Was versperrt eigentlich Jesus den Platz? Was hätte ich eigentlich schon lange eigentlich mal aussortieren müssen? Was hätte ich vielleicht schon lange entsorgen müssen? Das kann man sich eigentlich an Weihnachten auch mal überlegen. Was entsorge ich besser, dass Jesus Platz in meinem Leben kriegt? Das ist ein geistliches Geschehen, ein ganz bewusstes geistliches Geschehen. Man nennt es dann auch Buße. Und eigentlich haben wir dafür extra die 4 Wochen vor Weihnachten. Wir haben die Adventszeit, das ist eine Vorbereitungszeit, eine Bußzeit, um genau das zu machen, um das auszusortieren, dass wir Platz haben, um Jesus aufnehmen zu können am Weihnachtsfest. Man kann sich auch heute an Weihnachten noch überlegen, was muss ich aussortieren, dass Jesus Platz kriegt. Was ist da an Schuld, was ist da an Dingen, die ich schon lange mit mir rumtrage, die eigentlich weggehören? Was sollte ich eigentlich entsorgen, um Jesus Raum zu geben? Vielleicht ist dieses Jahr einfach auch Zeit zu haben. Vielleicht ist dieses Jahr auch ganz gut, dass sich von selber Dinge entsorgt haben, dass man gar kein so ein volles Programm hat an Weihnachten, dass man nicht so lange sich mit Essen beschäftigt oder mit Sachen vorbereiten, vielleicht auch für die Gäste, sondern einfach mal Zeit hat hinzusitzen, vielleicht mal was zu lesen, vielleicht mal Musik anzuhören, die einem Jesus näher bringt. Jesus Raum geben. Das ist mein dritter und ein wertvoller Gedanke, denke ich, wenn wir uns überlegen, wie können wir Kripplein sein? Wie gebe ich Jesus Raum? Bin sicher, du findest deinen Weg und ich hoffe und wünsche dir, dass du es auch schaffst, das auszusortieren, was du aussortieren möchtest. Als nächstes, als viertes habe ich noch den Gedanken, dass das Kripplein ja eine Aufgabe hat. Es soll ja wie ein Bett sein, es soll Jesus betten, es soll einen gemütlichen Platz bieten, dass dieses neugeborene Kind sich da, dass das da hingelegt werden kann, dass ihm warm ist. Wie bette ich eigentlich Jesus, wenn ich Kripplein sein will? Was biete ich ihm eigentlich für einen Untergrund? Ist es stachelig, da wo ich Jesus in meinem Leben aufnehme? Oder wie kann ich ihm Geborgenheit bieten? Wie kann ich ihm Wärme in meinem Leben bieten? Es gibt in diesem Lied von Paul Gerhardt ja noch mehr Verse, als man jetzt da in der modernen Version gesungen hat. Es gibt ja insgesamt 15 eigentlich. In unserem Gesangbuch sind sie schon auf 9 reduziert. Und da gibt's noch 2, da macht Paul Gerhardt sich genau diese Gedanken. Wie bette ich eigentlich Jesus, wenn ich jetzt Kripplein sein will? Wenn ich jetzt ihn drum gebeten habe, dass ich Kripplein sein will, dass er mich Kripplein sein lässt, was tue ich denn eigentlich, um ihm die Wärme zu schenken? Und da macht sich der Paul Gerhardt dann folgende Gedanken. Er schreibt dann nämlich, für edle Kinder großer Herren gehören güldne Wiegen. Eigentlich sollte ich golden sein. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht. Samt, Seide, Purpur wären recht, das Kindlein draufzulegen. Eigentlich müsste ich mich ausbetten mit Samt und Seide, um dem Jesuskind die Wärme zu schenken, die er verdient hat. Und dann macht er das noch weiter. Im 7. Vers heißt es, nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen, dass meines Heilands Lager sei auf lieblichen Violen. Also wenn es schon kein Samt und keine Seide sein kann, dann doch wenigstens Blumen, die das Jesuskind betten. Ich glaube, wenn der Paul Gerhardt noch ein bisschen weiterdenkt, dann merkt er, dass auch Stroh schon gar kein so ein schlechter Untergrund ist. Dass auch Stroh schon Wärme gibt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Stroh übernachtet hat. Vielleicht haben das einige schon mal gemacht. Ich habe das auch mal gemacht. Auf einem Pfarrkonvent waren wir mal in der Schweiz beim Pilgern und da haben wir eine Nacht in so einem Stall alle zusammen auf Stroh übernachtet. Die ganze Pfarrerschaft aus dem Kirchenbezirk in einem großen Raum, in einem großen Stall, wo früher mal die Kühe drin waren, war da ausgekleidet mit Stroh und haben alle in den einen Raum geschlafen mit Stroh. Und wir haben gemerkt, auch die am Anfang skeptisch waren, die gesagt haben, oh, wie ist denn das vom Geruch und ist das stachelig und kann man da überhaupt gemütlich schlafen? Die haben alle gemerkt, es war eine Nacht, wo wir alle gut geschlafen haben. Obwohl wir viele waren in dem Raum und obwohl es echt grobes Stroh war, es war total angenehm. Es war warm. Es war wirklich angenehm, auf dem Stroh zu schlafen. Bisschen kratzig vielleicht am Anfang, aber dann sehr angenehm. Womit wärme ich eigentlich Jesus, wenn ich im Kripplein bin? Was lege ich in mir aus, dass er die Wärme spürt, die Geborgenheit? Vielleicht ist auch die Zeit, die ich ihm schenke. Vielleicht ist das Zutrauen, das ich ihm entgegenbringe. Dass ich nicht immer kritisch fragen muss, sondern manchmal auch einfach sagen kann, jawohl, ich traue dir das zu, Jesus. Oder die Großherzigkeit, dass ich merke, jawohl, ich lerne das von Jesus, dass ich ein großes Herz haben darf, dass ich auch aufmachen kann meinem Nächsten gegenüber, dass ich einen verständnisvollen Ton haben kann, auch wenn jemand mal eine andere Meinung hat, dass ich Liebe weitergeben kann, dass ich Erbarmen leben kann, dass ich vergeben kann, dass ich Freude zeigen kann. Alles das können Dinge sein, mit denen man Jesus Wärme und Geborgenheit spüren lässt. Ich glaube, Jesus fühlt sich geborgen und warm in unserem Leben, wo er das erfährt, dass wir Liebe leben, dass wir Erbarmen leben, Vergebung leben, Freude. Das ist mehr als Samt und Seide. Das ist die wärmende Wirkung, die wir als Kripplein haben können. Gedanke Nummer 5 kommt noch. Und das ist einer, der ist ein bisschen anders als die ersten 4 vorher. Denn die Futterkrippe in der Weihnachtsgeschichte hat noch eine ganz besondere Funktion. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wie die jetzt ausgestattet ist oder wie sie gemacht ist, was sie ist. Um die Funktion zu erkennen, müssen wir zurückdenken an das, was die Engel den Hirten auf dem Feld gesagt haben. Die Engel singen ja, sagen, fürchtet euch nicht und so weiter, geben den Hirten den Hinweis, dass der Heiland geboren ist. Und dann geben sie ihnen den Hinweis und sagen ihnen nämlich, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ist ganz interessant, die Engel erzählen nichts von einem Stall. Der Stall kommt in der Weihnachtsgeschichte, wenn man mal genau liest, überhaupt gar nicht vor. Weder im Lukas noch im Matthäusevangelium ist von einem Stall die Rede. Im Matthäusevangelium heißt es Haus, aber weiß man auch nicht genau, was mit diesem griechischen Wort gemeint ist, mit dem Domus. Also was, der Stall kommt nicht vor, aber die Krippe kommt vor. Die Krippe ist das, was das Erkennungszeichen ist, das die Engel den Hirten mitgeben. Na, die sollen dann nach Bethlehem gehen und dann müssen sie erstmal suchen, wo findet man denn Jesus? Und dass sie ihn finden, sagen die Engel ihm, das ist der, der in einer Futterkrippe liegt. Die Futterkrippe ist das Erkennungszeichen für die Hirten. Hier finden sie Jesus, hier finden sie den Messias, hier finden sie den Heiland. Das habt zum Zeichen, sagen die Engel. Die Futterkrippe ist ein Zeichen. Was heißt es denn für mich, wenn ich die Bitte von Paul Gerhardt aufnehme, lass mich doch dein Kripplein sein? Dann kann es für mich nur die Frage heißen, wie kann ich denn selber Erkennungszeichen sein, damit andere durch mich, durch mein Leben, Jesus finden? Wie kann ich Hinweis sein für andere, um Christus zu begegnen? Wodurch kann ich denen, die auf der Suche nach dem Heiland sind, zeigen, wo sie ihn finden können? Vielleicht ist das die wertvollste Funktion dieser Krippe in der Weihnachtsgeschichte. Ja, die Krippe bringt ein missionarisches Element mit in der Weihnachtsgeschichte. Und wenn wir Kripplein sein wollen, dann sind wir als Träger Jesu, als die, die Jesus fassen in ihrem Leben, auch aufgerufen, dass wir Erkennungszeichen sind für andere. Dass wir durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch die Gemeinschaft, wie wir Glauben leben, wie wir auch über Glauben reden und dass wir überhaupt darüber reden, anderen Erkennungszeichen sind. Bekennen ist da ein Stichwort. Wenn man Kripplein sein will, dann heißt es auch Glauben zu bekennen, sichtbar Glaube zu leben. Vielleicht merkt man manchmal dann gar nicht, wie man Erkennungszeichen ist für andere. Das Kripplein hat es ja nicht bewusst gemacht, aber es war Erkennungszeichen für die Hirten durch die Botschaft der Engel. Ich glaube, Gott kann Menschen darauf hinweisen und uns damit einbeziehen, dass wir auch in uns, in unserer Gemeinschaft, in unseren Formen, in unserer Kirche, in unserem Glauben, in uns als Person, als Christen, Jesus Christus finden kann. Und Menschen finden Jesus in uns, wenn sie uns sehen, wenn sie entdecken, wo Jesus wirkt, wo er ist, wo er zu Hause ist, wo er aufgenommen ist. So sind wir Kripplein. Liebe Gemeinde, ich finde es toll, dass der Paul Gerhardt dieses Bild in sein Lied mit aufgenommen hat. Ich finde es ein sehr weitreichendes Bild, das er da hat, Kripplein sein. Es ist eine Form der Anbetung und des Glaubens, Kripplein zu sein. Das hängt zusammen, Anbetung und Kripplein sein. Ich bete an, indem ich Hingabe lebe und gleichzeitig frei werde, Raum gebe, um Jesus aufnehmen zu können, ihm Kripplein sein zu können. Das hängt eng zusammen. Und wenn wir die Bibel weiterblättern, dann merken wir, dass der Gedanke auch in der Bibel nochmal weiter vorkommt. Der Paulus hat sich den Gedanken im Grunde ganz ähnlich gemacht wie der Paul Gerhardt. Ihr kennt alle den Vers Galater 2,20, den gibt's auf T-Shirts, den gibt's ganz, weil er so prägnant ist, kann man so gut auswendig. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist im Grunde der ganz ähnliche Gedanke wie, wo Jesus in mir lebt, da bin ich Kripplein. Da bin ich wie das Kripplein in der Stallszene. Da umfasse ich Gott, so wie eine Mutter ihr Baby umfasst, so umfasse ich Gott, wenn ich Kripplein bin. Da, wo Jesus in mir lebt, wo er Raum bekommt, wo er das Zentrum ist, in der Mitte, da bin ich Kripplein. Wo ich ihm Wärme gebe, ohne dass ich auf Hochglanz poliert sein muss oder perfekt ausgearbeitet sein muss, da bin ich Kripplein. Und da bin ich dann auch Hinweis für andere, dass sie Jesus in mir finden können, in mir, in meinem Leben, weil er in mir lebt. Und das wünsche ich euch, dass ihr das mitnehmt aus diesem Weihnachtsfest in euren Alltag. Christus lebt in dir. Du kannst ihn aufnehmen, du kannst ihm ein Kribblein sein. Darum darfst du bitten. Und dann wirst du Gott in seiner ganzen Fülle aufnehmen, wenn du Kribblein bist. Ich finde es toll, dass der Paul Gerhardt das als Gebet formuliert hat. Und wenn man ganz genau hinguckt in diesem Lied, dann merkt man, es ist zuerst eine Hoffnung und daraus wird dann eine Bitte. Wir dürfen beides mitnehmen, die Hoffnung und die Bitte. So wie es der Paul Gerhardt sagt, eins aber hoffe ich wirst du mir, mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. Und dann kommt die Bitte, so lass mich doch dein Kribblein sein, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Amen.